Wir sind immer noch in unserer Predigtserie zum Thema Josef, eine traumhafte Geschichte. Und heute Morgen geht es um den Ausdauertest. Also ich hatte die Woche so einen Ausdauertest bei der Hitze, ihr vielleicht auch. Mein Büro ist hier im Altbau, oberstes Stockwerk, direkt unterm Dach, Südseite. Keine Klimaanlage. Könnt ihr euch vorstellen, das ist so ein richtiger Ausdauertest. Wir erleben da vielleicht ganz unterschiedliche Ausdauertests. Bei Josef war es folgendermaßen. Er hatte schon sehr früh als junger Mensch einen Traum, mit 17 ungefähr, den er noch nicht richtig zuordnen konnte. Und wir beschäftigen uns ja jetzt mit seinem Weg bis zu dem Punkt, wo er seine Berufung ergreifen kann. Und auf dem Weg dorthin hat er ganz unterschiedliche Tests erlebt. Einmal den Stolztest, wo es darum ging, wie gehe ich mit meinen Brüdern um. Er hat sie beim Vater verpetzt, er war der Lieblingssohn vom Vater, er hat schöne Kleider gehabt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass er sich da ganz besonders gefühlt hat und er hat da eine wichtige Lektion zu lernen gehabt. Dann danach kommt der Verlierertest. Moment, wo haben wir den? Da unten, ja genau, da fehlt jetzt das Symbol, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, gut, okay. Gut, alles klar. Genau. Der Verlierertest, der unerwartet kommt, wo du nicht weißt, wann passiert sowas. Seine Brüder haben sich an ihm gerecht, wenn man so will, die Petze in den Brunnen geworfen, aber mit der Absicht, ihn umzubringen. Und es war im Prinzip Gottes Bewahrung, dass er in diesem Verlierertest nicht tatsächlich ums Leben kam, sondern mit einer Karawane nach Ägypten kam. Dort folgte dann der Erfolgstest. Man konnte erleben und mitlesen, wie er von seiner Arbeit, von Erfolg gekrönt war. Er kam in das Haus eines sehr hochverantwortlichen Verwalters in dem ägyptischen Reich und hat dort gerade die Verantwortung für den ganzen Haushalt übernommen. Er muss sehr zuverlässig gewesen sein, muss das gut im Griff gehabt haben. Und wir haben an der Stelle auch gelernt, dass Gehorsam Gott gegenüber eine der Schlüsselpunkte ist, die er sicherlich gelernt hat auf Basis des Wortes Gottes und des Glaubens, der sich entwickelt hat. Und für ihn war es bestimmt ganz schwierig, dann den Belastungstest zu bestehen, nachdem er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, auch sich von der Frau von Potiphar nicht hat verführen lassen, jeweils sich an die Prinzipien Gottes gehalten hat und trotzdem landet er für lange Zeit im Gefängnis. Das war mit Sicherheit für ihn ein schwerer Belastungstest. Hält mein Glaube da oder nicht? Und heute kommen wir und dann später wird er ja beim Pharao der zweite Mann werden. Und heute kommen wir zu dem Ausdauertest. Und der Ausdauertest ist im Prinzip, wie soll man sagen, der Überblick vom Beginn bis zum Ergreifen der Berufung. Das dauert lange und er hält lange an Gott fest. Er hätte immer wieder dazwischen vielleicht den Bettel hinschmeißen können und sagen können, komm, Gott hat mich hier wieder, obwohl ich mich anständig verhalten habe, seine Prinzipien verwirklicht habe, ich hocke wieder im Gefängnis. Aber Josef hat nicht aufgegeben. Er hat an Gott festgehalten. Und er darf auch erleben, wie seine Treue und sein Festhalten Gott über viele Jahre hin dann auch zu seiner Berufung führen darf. Das ist, finde ich, etwas ganz Wunderbares. Ich möchte das vergleichen mit einem Puzzle. Unser Leben ist manchmal Erleben ist manchmal wie ein Puzzleteil. Du erlebst bestimmte Dinge in deinem Leben und du hast das Gefühl, oh nein, du, also das Puzzle, das gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Ich hätte vielleicht lieber so ein Randstück oder das will ich jetzt nicht erleben. Das ist für mich zu mühsam. Und trotzdem stehst du in der Situation und es geht, und das ist wichtig heute Morgen, im Prinzip nicht um diese einzelnen Erlebnisse, die wir haben, sondern es geht im Prinzip um das große Ganze. Ihr erahnt schon, was das große Ganze an der Stelle auch werden soll. Kennst du das auch manchmal im Leben, und wo du das Gefühl hast, also das muss jetzt nicht sein? Also die Erfahrung, die will ich jetzt nicht machen. Ich würde mir jetzt was anderes aussuchen. Bei Josef war das sicherlich an manchen Stellen so, dass er sich immer wieder gesagt hat, oh nein, warum das jetzt? Und ich möchte euch da einen Satz mitgeben, der trifft den Nagel an der Stelle auf den Kopf. Da heißt es, wir können nicht beeinflussen, was mit uns passiert. Also wir haben keinen Einfluss darauf, was wir jetzt erleben, das Puzzleteil, das jetzt einfach dran ist. Aber wir können beeinflussen, was in uns passiert durch das, was wir erleben. Halte ich wie Josef an Gott fest oder schmeiße ich hin oder verweigere mich dem Test und dem, was ich jetzt mit Gott lernen kann? Ich glaube, im Leben von Josef gab es wirklich viele herausfordernde Puzzleteile. Und das Schöne ist, wenn wir am Schluss seiner Geschichte Folgendes lesen. Da ist er mit seinen Brüdern dann wieder in Ägypten zusammen. Sie sind dorthin gezogen und er sagt dann zu seinen Brüdern, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Also er hat einen Blick für das Große und Ganze. Er hat festgehalten an der Gewissheit, Gott macht es gut. Gott ist gut. Gott hat einen guten Plan für mich, auch wenn es momentan wirklich herausfordernd aussieht. Und ich finde, das ist wichtig auch für jeden von uns, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, wenn wir das Gefühl haben, oh nein, das Puzzleteil, das würde ich jetzt wirklich nöt in meinem Leben noch haben, dass wir dann daran festhalten, dass Gott den absoluten Überblick hat und dass er es wirklich gut macht. Das ist nicht nur eine Erfahrung, die Josef damals gemacht hat. Ich habe euch hier einen Vers aus dem Römerbrief, den viele Jahrhunderte später Paulus formuliert. Und zwar heißt es da, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Also jedes Puzzleteil. Auch wenn in uns manchmal es richtig rumort und wir sagen, ja, aber das kann doch irgendwie nicht sein. Josef hat das erlebt, dass Gott übers Große und Ganze für ihn sorgt. Und ich glaube, Paulus hat das in diesem Text auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Kannst du einfach schwarz machen. Manchmal dauert es lang, wenn wir in so einem Test stehen. Und manchmal ist es schwierig, so einen Test durchzuhalten und durchzustehen. Meine Tochter, die Iris, die ist mir da vor Augen. Sie ist jetzt 9 Jahre verheiratet und sie wünschen sich schon lange Kinder. Und 9 Jahre ist wirklich eine lange Zeit vom Warten. Und sie haben nicht nur gewartet, sondern sie haben alles Mögliche versucht. Sie waren beim Arzt, sie waren in einer speziellen Klinik und haben alles, was irgendwie so menschenmachbar ist, gemacht. Sie haben gebetet, sie sind beide auch gläubig. Und es hat immer wieder nicht geklappt und nicht geklappt. Müsst euch vorstellen, 9 Jahre irgendwie warten und immer noch irgendwie hoffen. Das Schöne ist, wir dürfen uns jetzt freuen, wie viel ist es? 13. Woche, 14. Woche irgendwie. Ja, und sie ist schwanger und sie hat uns schon das Bild gezeigt. Und genau. Also wir haben alle zu Hause gleich gesagt, Halleluja, Halleluja und geklatscht. Aber natürlich, man weiß es noch nicht. Gell? Es ist erst diese 14. Woche wir empfinden natürlich auch mit all den anderen mit, die lange warten und bei denen es noch nicht geklappt hat. Aber wichtig ist, finde ich, dass man in so einer Phase des langen Wartens einfach daran festhält, dass Gott es gut macht. Und Gott macht es auch gut, wenn sie nicht schwanger geworden wäre. Und Gott ist immer noch der Allmächtige, auch wenn sie nicht schwanger wird. Und wenn uns das Puzzleteil im Leben nicht gefällt. Ich kann mich erinnern dran, als Renate und ich uns verliebt hatten oder beziehungsweise ich mich zuerst verliebt hatte und das dann ein Hickhack gab hin und her und ja und nein und also das Warten drauf, bis Renate mal so weit war und dann gesagt hat, das hat wirklich, ich glaube, ich hätte mir diesen Puzzlestein nicht so ausgesucht, aber es gehört zu unserem Leben mit dazu und das Warten hat sich gelohnt und ich bin dankbar dafür und es ist so schön. Und es zeigt auch da wieder eben das Warten, das Aushalten und das an Gott bleiben und weiter beten und weiter hoffen und Manchmal muss man was tun dafür und manchmal darf man nichts tun dafür. Je nachdem, gehört einfach mit zusammen. Vielleicht geht es euch ähnlich. Vielleicht wartet ihr auch schon in bestimmten Situationen. Vielleicht darauf, dass eure Kinder den Weg zu Jesus finden. Vielleicht wartest du schon lange, dass sich bei einer Krankheit irgendetwas grundlegend ändert. Vielleicht wartest du schon lange darauf, dass die Beziehung zu den Eltern wieder in Ordnung kommt. Es gibt Zeiten, wo wir wirklich warten, wo dieser Ausdauertest gefragt ist, wo wir dranbleiben müssen und wo wir wirklich festhalten müssen dran, Gott macht es gut, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Nach langer Zeit wird Josef der zweite Mann in Ägypten, der Stellvertreter vom Pharao, der Geschäftsführer, wenn man so will, er regelt den ganzen Staat. Und vielleicht hat Josef so das Gefühl gehabt, also gut, jetzt habe ich's, jetzt bin ich am Ziel angekommen. Aber eigentlich war das damals auch nur so die Erkenntnis 1.0. Also er hat erst gemerkt, die 7 fetten Jahre, die 7 mageren Jahre und die Hungersnot, die er managt und so weiter. Und er hat vielleicht gedacht, das ist es jetzt, das ist meine Berufung. Er hat noch nicht gesehen, was tatsächlich noch weiter auf ihn zukommt, dass er später sogar das Volk Gottes vor dem Hungerstod retten wird durch seine Position. Das hat er wahrscheinlich an der Stelle noch gar nicht gesehen. Ich möchte euch jetzt einen Text lesen, wo er mit seinen Brüdern zusammen ist in Ägypten und wo er, und das ist wichtig, im Rückspiegel jetzt sein Leben und das Geschehen beurteilt. Können wir den Text gerade haben? Kommt doch näher, sagte Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Erst jetzt kann er sagen, Gott hat es gut gemeint. Glaubst du das auch für dein Leben? Gott meint es gut. Auch wenn du vielleicht noch nicht an dem Punkt bist, wo man rückblendend alles richtig beurteilen kann. Ich möchte euch jetzt wieder ein Video einspielen, wo die Gedanken, die Josef vielleicht gehabt hat in dieser Situation, reflektieren.
Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Der Mundschenk, er hat sich an mich erinnert. Zum Glück, als der Pharao einen Albtraum hatte. Und der Pharao ließ mich aus dem Gefängnis holen und ich konnte ihm seinen Traum deuten. Gott hat es mir geschenkt, einfach so. Und als Folge machte mich der Pharao zum Machthaber ganz Ägyptens. Und ich wollte doch nur einfach aus dem Gefängnis raus. Die Geschichte ist einfach zu unglaublich. Alles allein durch Gottes Gnade. Deine Gnade. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine. Ich beuge mich vor dir.
Zum Glück sind Gottes Gedanken höher als unsere Gedanken. Zum Glück sieht Gott immer noch ein Stück weiter als wir. Zum Glück dürfen wir wissen, Gott hat alles im Griff. Gott macht keine Fehler. Er weiß, was er tut. Ich finde das fantastisch. Das gibt so ein Fundament zum Leben, wenn ich weiß, Gott hat es im Griff. Er macht keine Fehler. Und wenn ich in so einer schwierigen Situation stecke, dann darf ich sagen, dennoch und deshalb und trotzdem gehe ich weiter, auch wenn es vielleicht an mancher Stelle schwierig aussieht. Gott kommt immer zum Ziel mit uns. Das ist etwas so Tröstliches. Und ich möchte einfach den Vers nochmal bringen, den Josef am Schluss seinen Brüdern sagt. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus getan. Dieses Aber Gott hatten wir schon in der letzten Predigt an der Stelle mal gehabt. Hier ist es wieder. Dieses Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Das finde ich etwas ganz Wunderbares. Und ich möchte versuchen, das zu verdeutlichen in noch so einer Kurve des Lebens, wie ihr sie jetzt gerade gesehen habt. Und zwar habe ich mal mein eigenes Leben genommen und habe mal versucht, so eine Kurve von mir zu malen. Ihr seht dort vielleicht mein Alter von links nach rechts, 56 ist jetzt gerade der Endpunkt. Und dann nach oben plus 5, nach unten minus 5, sage ich mal so die Zufriedenheitsskala dessen, was ich in meinem Leben so erlebe. Und ich fange einfach mal an. Nach der Geburt ging es in die Schule und in der Schule ging es bei mir gefühlt deutlich bergab. Ich war sehr unsportlich, bin es immer noch, aber damals war das blöd, weil damals ist es wirklich ein Handicap gewesen für einen Junge, der einfach nicht gescheit Fußball spielen kann, den Ball nicht trifft oder dauernd irgendwie etwas nicht funktioniert. Das ist mühsam gewesen und dann heiße ich noch Knoblauch, der Klassendepp sowieso, wer Knoblauch heißt. Und das ging emotional gefühlt bei mir deutlich bergab, ziemlich weit runter, bis ich die Schule gewechselt habe. Und ich bin dann auf ein sozialpädagogisches Gymnasium gegangen. Da hat man Psychologie, Pädagogik gehabt. So, das war eher so die weichen Sachen. Das war eher das für mich nachher, wo ich mehr zum Zug kam. Da kam ein Klavierspielen dann mit dazu. Und ihr wisst schon, gell, ein Mann am Klavier, dann sind die Frauenherzen schon gleich irgendwie. Das ist, da kam dann eher so meine Zeit. Das war dann auch schon um die 15, 16 rum, wo es nachher also aufwärts ging in der Schule. Und dann dieser Knickpunkt dort bei 21 rum, das ist mein Zivildienst, den ich damals gemacht habe. Und eigentlich, das müsste jetzt viel härteren Ausschlag noch nach außen haben, das war gleichzeitig dann auch die Zeit, wo Renate und ich geheiratet haben. Und ihr seht schon, wie es jetzt weitergeht. Nach der Hochzeit, wuff, ging es nach da oben. Das ist aber wirklich also auch jetzt noch gefühlt so, hing nicht nur mit der Hochzeit von der Renate zusammen, sondern auch damit, dass ich genau im gleichen Jahr, 1984 war das, ohne Schulausbildung, ohne Studium und Berufsausbildung nachher gerade eine Musikarbeit übernommen habe. Gospel News hieß die damals. Ich habe Tourneen organisiert, eine Tour, zwei, sind immer mehr geworden. Und ich habe also wenn ich zurückschaue und denke, da in der Schule, wo ich ganz unten war, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich Konzerttourneen organisiere, dass ich Hunderttausende von Franken an Gönnerbeiträge sammle, um über viele Jahre so eine missionarische Musikarbeit am Laufen zu halten. Das hätte ich nie gedacht damals. Und ich bin unglaublich dankbar, dass Gott mich da an eine Stelle gebracht hat, wo ich wirklich in meiner Berufung leben konnte. Danach seht ihr, hat es relativ viele Zacken rauf und runter. Das ist jetzt einfach nur, in der Zeit gab es viele Hochs und gab es viele Tiefs. Da gab es super Erlebnisse, Live-Konzert mit Andre Crouch und wir haben irgendwie den Backing-Chor gestellt dafür. Aber es gab auch irgendwelche miserablen CD-Verkäufe, die uns finanziell irgendwie Mühe gemacht haben. Also da ging's heftig rauf und runter. Und danach dann mehr runter als rauf. Und zwar habe ich eine Auswahlmannschaft zusammengestellt von den besten Musikern, mit denen wir unterwegs waren. Und die waren dann in dieser Auswahlmannschaft das ganze Jahr über zusammen. Und die hatten dann immer mehr Mühe mit mir und mit unserer Arbeit. Und es kam dann dort zum Zerbruch von der Arbeit. Und die Auswahlmannschaft ist gegangen, hat eine eigene angefangen, die gibt es jetzt noch. Und das war für mich aber emotional wirklich voll der Absturz. nichts irgendwie. Die besten Leute gehen, was habe ich falsch gemacht? Da habe ich wirklich sehr gelitten. Es ging dann wieder ein bisschen aufwärts für mich gefühlt. Danach noch eine zweite Arbeit, New Challenge hat die geheißen, hat sich dann auch gelöst, wollte mich als Geschäftsführer ersetzen und du oder ich. Und das war da nochmal eine ganz schwierige Phase für mich gewesen und die Arbeit gibt es jetzt nicht mehr. Das waren Tiefpunkte und ihr seht schon an der Stelle, wenn es so runtergeht und wenn es so negativ läuft, dann ist es schwierig, mit Mut weiter voranzugehen. Wir haben dann ein Sabbatjahr nehmen können, es sind drei Monate mit dem Wohnmobil nach Marokko gegangen und ihr seht schon, da ging es steil aufwärts. Das hat uns sehr gut getan. Wir konnten sehr auftanken und da waren manche von den schweren Erlebnissen dann wieder vergessen. Danach ging es noch weiter runter und zwar haben wir dann beschlossen, unsere Arbeit endgültig zu beenden. Die Situation hat sich verändert, die Gemeindelandschaft hat sich verändert und ich stand dann ohne Arbeit da. Meine Berufung ist zu Ende und ich musste zum RAF mich dort vorstellen und was sind Sie vom Beruf? Ich sage, nüt. Ja, dann wird es schwierig und das ist an der Stelle gewesen, wo einem dann der Mut schon irgendwie schnell verlassen kann. Es ging dann nochmal weiter nach unten. Geplant war, dass ich dann in eine Gemeindearbeit mit einsteige, Lakeside Church. Da waren wir in der Gründung mit dabei, nah dran und haben dort eigentlich vorgehabt, als Mitarbeiter mit dabei zu sein. Es kam dann dort zum Zerbruch mit dem Leiter, dem damaligen, und damit bin ich wirklich also emotional unten aufgeschlagen. Meine eigene Arbeit war zu Ende, meine Berufung war zu Ende. Der zukünftige Weg, den wir gedacht hatten, dass Gott uns führt, war zu Ende. Wir sind aus der Gemeinde geflogen, standen mit nüt mehr irgendwo da. Das Schöne an der Stelle war, und deshalb erzähle ich das eigentlich, wir haben rückblickend so viel Gutes erlebt und so oft Gottes Führung erlebt und sein Festhalten erlebt, dass dieser Tiefpunkt uns emotional, haben wir uns Gott sehr nahe gefühlt. Wir wussten aus Erfahrung der vergangenen Jahre, Gott ist da, er ist treu, er hält. Und wenn auch ich jetzt nicht sehe, wie es weitergeht, er kennt die Zukunft. Das finde ich ist etwas sehr Tröstliches gewesen, wo wir uns beide auch einig waren, auch wenn wir nicht mehr in der Gemeinde waren. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass unser Verhältnis zu Gott irgendwo zerbrochen wäre. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das sind vielleicht auch Punkte, wenn es runtergeht, dass man sich dann wieder mehr und neu bewusst wird, was ist eigentlich mein Fundament, auf was stehe ich jetzt? Also rein menschlich müsste ich sagen, ist alles zerbrochen, ich habe nichts mehr. In Jesus weiß ich bin geborgen, ich bin gehalten, ich bin getragen. Ihr seht, es geht ja nachher zum Glück auch wieder aufwärts, gell? Ich bin da unten nicht hängen geblieben. Surprise-Reisen, eine christliche Reiseunternehmen, das hat mich aufgefangen. Ich durfte dort mitarbeiten. Ich durfte dort verantwortlich sein für das Rekrutieren von 150 ehrenamtlichen Mitarbeitern, Reiseleitern, Köchen und so weiter. Und Ehrenamtliche rekrutieren, das ist eine herausfordernde Arbeit. 150 aus verschiedenen Gemeinden. Da habe ich lernen dürfen, wie macht man das und wie kommt man da vorwärts und was darf man ja nicht machen und so Sachen. Aber ich habe da auch gemerkt, Reisen veranstalten, das ist eigentlich nicht mein Herzschlag. Und mit 50 habe ich mich dann nochmal neu orientiert und wir haben beide nochmal miteinander auch gesprochen, ist das, was ich bis zum Lebensende machen will oder mache ich mich nochmal neu auf den Weg? Und ich habe dann nochmal mit dem Studium begonnen, habe Theologie studiert am IGW und bin Pastor geworden. Also etwas ganz anderes. Einer der früheren Mitarbeiter, den ich entlassen musste, auch in dieser schweren Phase bei VME, der ist, da freue ich mich auch so, der ist auch, hat am IGW Theologie studiert, ist auch Pastor geworden. Also wir sind nicht irgendwo auf der Strecke geblieben und Mitarbeiter, die nicht mehr mit dabei sein konnten, haben neue, gute Berufungen gefunden. In dem Studium bin ich mit dem Christian Haslebacher mal Auto gefahren und habe einfach mal so ein bisschen gesagt, was meine Vergangenheit ist und was ich jetzt gerade mache und so. Und er hat mich gefragt, ob ich in Frauenfeld nicht anfange. anfangen möchte als Pastor. Und ihr seht, dann ging es nochmal eine krasse Linie nach oben. Und ich bin so dankbar, das hatte ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, gell, dass ich hier jetzt als Pastor in einer neuen Berufung leben und arbeiten darf. Das ist etwas Fantastisches. Und das hat wieder sehr viel Stabilität in mein Leben gebracht. Das seht ihr ganz rechts, der ist jetzt nicht so mit Riesenzacken, sondern das ist jetzt eher etwas Kontinuierliches, wo ich am Ball sein darf, wo ich dienen darf, wo ich wieder neu in der Berufung leben darf. Aber wenn du so einen Puzzle im Leben hast, wo du meinst, also jetzt geht es nicht mehr weiter, was weiß ich, ein Mitarbeiter stirbt an Krebs oder ein Zerbruch in der Arbeit passiert, dann ist es so wichtig, einfach daran festzuhalten. Gott kennt diese Lebensphase. Und es ist nicht umsonst und es ist Gott auch nichts aus den Fingern geraten, was hätte passieren sollen, sondern er hat es im Griff und er weiß, was er tut und er entwickelt daraus etwas, das ich vielleicht mit diesem Puzzle-Moment noch nicht sehe. Ich möchte versuchen, euch das noch mit drei Beispielen zu verdeutlichen. Ein Beispiel wäre für mich ein Diamant. Und zwar, wenn ihr wisst ja sicher, ein Diamant entsteht aus Druck. Ich bin da jetzt nicht so der Physiker. Ich glaube, Kohlenstoff ist das, aus was der Diamant ist, gell? Kohlenstoff und mega viel Druck. Und dann entsteht über wahrscheinlich lange Zeit ein Diamant. Also Druck ist notwendig, dass etwas Wertvolles entsteht. Und der Diamant, so wie ihr ihn jetzt auf dem Bild seht, wird dann erst richtig wertvoll, wenn er kunstvoll geschliffen ist. Und solche Schleifer an euch, die kennt ihr vielleicht auch, gell? So 80er Schleifpapier, so grobes eher, oder 120er, 180er. Und die sind am Schleifen und am Machen an unserem Charakter und helfen uns. Das ist vielleicht der Ehepartner, der vielleicht 180er nimmt. Oder vielleicht ist aber der Ehepartner auch gerade der 80er nehmen darf, weil er eben so nah und positiv mit dran ist. Das sind vielleicht Kinder, das ist vielleicht der Chef, der dran am Arbeiten ist und der den Wert dieses Diamanten erhöht, indem geschliffen wird. Ein zweites Bild ist Gold. Gold wird gewonnen, indem große Hitze angewendet wird und es dann rausgeschmolzen wird. Und wenn du Gott an dir arbeiten lassen willst, wenn du das Gold haben willst, dann wäre zum Beispiel ein Schritt, übernimm Verantwortung. In irgendeinem Bereich, zum Beispiel in der Gemeinde, arbeite mit. Übernimm Verantwortung für eine Kleingruppe. Wenn du eine Kleingruppe hast, da hast du sicherlich, 8 oder 10 Leute, da gibt es sicherlich manchmal hitzige Diskussionen und da wird vielleicht manches an deinem Charakter herausgelöst und du wirst manches vielleicht lernen, was dich deiner Berufung ein Stück näher bringt. Das dritte Beispiel sind Oliven. Ich habe mir sagen lassen, da bin ich jetzt kein Fachmann, aber dass Oliven, wenn sie geerntet werden, sehr, sehr hart sind und dass man sie erst in Wasser legt zum Aufweichen und dass man erst dann das Öl rauspressen kann. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist wie das Wasser, das dich weich macht. Wenn du eine harte Kruste hast, wenn du nicht an dir arbeiten lassen willst, dann ist der Heilige Geist etwas, der dich weich machen kann und der dir helfen kann, dass du dich öffnest und dass du dann auch so weit bist, dass diese Frucht dann auch zur Geltung kommt, indem sie das Öl dann preisgibt. Wenn du also wachsen willst, dann ist es nötig, dass du in Situationen, die du erlebst, Leute mit Schleiffähigkeiten an dich ranlässt, wie bei dem Diamant. Dann ist vielleicht nötig, dass du Verantwortung übernimmst und Hitze zulässt, die das Gold rausfließen lässt. Und dann ist vielleicht auch nötig, dass dein Herz weich wird, dadurch, dass du den Heiligen Geist ranlässt und er dein Herz weich macht und das Puzzleteil dann auch zum Ziel führt. Und das Ziel ist nicht ein charakterstarker Super-Uwe Knoblauch, der jetzt geworden ist, sondern das Ziel all dessen, was Gott an uns macht, ist Jesus, ist sein Reich, sind seine Prinzipien, ist, dass wir ihm dienen und ist, dass er zum Zug kommt und dass sein Ziel erreicht wird. Dass wir ihm ähnlicher werden und dass wir mithelfen können, dass andere Menschen zu ihm finden. Letztendlich ist es genau gleich bei Josef. Bei Josef ist auch, ging es nicht um ihn am Schluss, sondern es ging darum, dass er seinem Volk dient und dass er seine Familie rettet und dass er damit auch das Volk Israel letztendlich vor dem Hungerstod rettet. Noch eine Nebengeschehnis, das da noch deutlich wird. Josef war ja ganz speziell begabt. Ich habe es letztes Mal gesagt, er war sicher kein Organisationsvollpfosten. Das hat er irgendwie echt im Griff gehabt. Er konnte das irgendwie, wenn er Verantwortung hatte, hat er das gut geregelt. Und wir lesen in der Bibel immer wieder, dass Gott verschiedene Gaben gegeben hat. Wenn ihr das nachlesen wollt, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, das sind so Aufzählung von ganz unterschiedlichen Gaben. Und interessant ist, dass oftmals in Drucksituationen, wo wir gefordert sind, oftmals die Gaben, die wir haben, durchbrechen und ganz besonders deutlich werden. Bei Josef war das ganz eindeutig die Gabe der Organisation, das ist so. Bei Potiphar war er ein Top-Organisator. Wir lesen davon, dass der Potiphar so faul geworden ist, dass er sich nur noch ums Essen gekümmert hat, weil er wusste, dass alles andere bei Josef im Griff war. Das war genau das Gleiche im Gefängnis. Der Gefängniswärter hat ihm alle Verantwortung überlassen. Das ist das Gleiche gewesen beim Pharao. Er hat ihn zum zweiten Mann des Staates gemacht, weil er es im Griff hatte und weil er organisieren konnte und die richtigen Entscheidungen für das Volk getroffen hat. Gaben, würde ich sagen, sind so eine Art Turbolader, sind so die PS im Motor, die dich vorantreiben. Und ich weiß nicht, kennst du deine Gaben? Weißt du, was Gott dir als besonderes Hab und Gut mitgegeben hat? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das wissen und dass wir da richtig Gas geben können damit. Und dass wir damit dann das auch treu einsetzen und treu mit Gott den Weg gehen. Der Weg, der ist vielleicht nicht immer einfach. Da liegt auch ein Baum umgefallen, wo man in der Mitte noch rausgeschnitten hat, damit man weitergehen kann. Es geht nicht immer alles glatt, aber wenn auch Hindernisse im Weg sind, möchte ich dich ermutigen, geh weiter und nutze auch das, was Gott an Gaben dir geschenkt hat. Ich möchte euch da zum Schluss noch ein Beispiel bringen von John Wesley. Und zwar John Wesley ist der Gründer der Methodistenkirche und er hat eine Erweckungsbewegung in England initiiert. Und wenn ihr lest, was er in sein Tagebuch schreibt, dann werdet ihr merken, dass diese Ermutigung, geh treu deinen Weg und gib's nicht auf, für ihn ganz besonders Bedeutung hatte. Ich lese euch ein paar Auszüge aus seinem Tagebuch, was er niedergeschrieben hat. Er schreibt am Sonntag, 5. Mai, morgens, predigte in St. Anna. Sie sagten mir, ich soll nie mehr zurückkommen. Sonntag, 5. Mai, nachmittags, also der gleiche Tag am Nachmittag, predigte in St. John. Die Diakone sagten, geh raus und bleib draußen. Sonntag, 12. Mai, das ist nur eine Woche später, am Morgen, predigte in St. Judah. Dahin darf ich auch nicht mehr zurückkehren. Sonntag, 12. Mai, nachmittags, der gleiche Tag am Nachmittag, predigte in St. George. Auch da wurde ich hinausgeworfen. Sonntag, 19. Mai, wieder nur eine Woche später, morgens, predigte nochmals woanders. Die Diakone beriefen eine außerordentliche Sitzung ein und sagten, ich könne nicht mehr hierher kommen. Sonntag, 19. Mai, nachmittags, am gleichen Tag, am Nachmittag, predigte auf der Straße, sie vertrieben mich von der Straße. Sonntag, 26. Mai, wieder nur eine Woche später, nachmittags, predigte auf einer Wiese, ich musste fliehen, als jemand während des Gottesdienstes einen Stier auf mich losließ. Sonntag, 2. Juni, wieder eine Woche später morgens, predigte am Eingang der Stadt, sie vertrieben mich von der Straße. wenn ich mir mal vorstelle, weil zum Glück ist hier kein Stier im Saal, gell? Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde an jedem Ort, wo ich predige, so vertrieben. Also ich glaube, ich würde mich fragen, bin ich hier falsch im falschen Film? Bin ich falsch am Platz? Was ist los? Und er wusste wahrscheinlich, dass er am richtigen Platz war und er konnte nicht anders und er hat weiter gepredigt. Sonntag, 2. Juni nachmittags. Zum Nachmittagsgottesdienst predigte ich draußen auf dem Feld. 10.000 Personen kamen. Und dieser 2. Juni nachmittags war im Prinzip der Durchbruch einer Erweckungsbewegung, die erst in England Fuß gefasst hat und die sich dann auf die ganze Welt ausgebreitet hat. Ich finde, das ist so markant, wie wichtig es ist, treu zu bleiben, dran zu bleiben, das Große und Ganze zu sehen und nicht, weil es mal schwierig wird, aufzugeben. Vielleicht fragst du dich auch, warum lässt Gott das zu in meinem Leben? Warum muss ich noch immer so lange warten? Ich möchte den Mut geben, frag an der Stelle nicht warum, sondern wozu. Also den Grund werden wir oftmals schwer oder gar nicht finden. Aber das Wozu, das ist etwas Wichtiges. Das schaut in die Zukunft. Wie geht's weiter? Ich möchte dir Mut machen, dass du daran festhältst, dass Gott den Überblick hat. Josefs Leben war so vorbildlich, dass es sogar in den Psalmen nachher erwähnt wird. In dem Vers lesen wir über Josef. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seine Füße in Fesseln. Sein Hals wurde in Eisen gelegt, bis sein Wort eintraf und die Rede des Herrn ihm Recht gab. Er musste lang durchhalten, bis die Rede des Herrn ihm Recht gab. Und vielleicht denkst du, ich weiß nicht mehr, ob ich an Gott noch festhalten kann. Ich bin mir unsicher, ob er wirklich auch in meinem Leben es gut rausführt. Dann möchte ich dir mit einem Vers noch zum Schluss Mut machen. Jesaja, ein ganz berühmter Prophet im Alten Testament, hat Folgendes gesagt: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also auch wenn du am Zweifeln bist und wenn du den Eindruck hast, mir geht die Geduld wirklich aus, sei dir bewusst, Gott steht zu dir. Gott hat das Große und Ganze, seine Herrlichkeit, die Ewigkeit, das Miteinander mit dir, das, was wir vor der Predigt gesungen haben, dieses, wir kommen mutig vor seinen Thron, weil wir wissen, er ist dieser verlässliche, dieser souveräne Herr, der schon gesiegt hat und mit dem wir vorangehen dürfen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Sieger bist. Ich danke dir dafür, dass du den absoluten Überblick hast und dass es um deine Ehre auch in unserem Leben geht. Ich danke dir dafür, dass du keine halben Sachen machst. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast gezahlt, du hast alles gegeben, was du hattest. Du hast die Geduld nicht verloren, du hast Schmerz nicht gescheut, du hast dich kreuzigen lassen. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, auch wenn wir manchmal zweifeln, festzuhalten an dir, das Große und Ganze vor Augen zu haben, zu sicher zu sein, du führst durch, du gibst nicht auf, du lässt uns nicht im Regen stehen, sondern du bist treu und du wirst nie ein geknicktes Rohr zerbrechen, sondern du wirst zu uns stehen und du wirst uns zum Ziel bringen. Ich danke dir dafür, unser wunderbarer Gott. Amen.